Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel. Wir wollen dazu bitte aufstehen. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Herr, schenke uns doch bitte deinen Heiligen Geist, dass wir hören und verstehen, dass wir verstehen und danach leben. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, Tiere spielen in unserer Bibel eine sehr große Rolle. Das geht ja gleich auf den ersten Seiten der Bibel los mit der Schlange im Paradies. Dann kommt diese wunderschöne Geschichte von der Arche Noah und den paarweise in die Arche marschierenden Tiere. Oder denken Sie an die tolle Geschichte von dem Esel von Bileam, der mit ihm spricht. Und natürlich spielen in dieser alten Zeit Tiere immer eine wichtige Rolle, weil es ja noch eine ganz und gar landwirtschaftlich geprägte Zeit war, in der ganz natürlich Tiere eine wichtige Rolle hatten. Oder was wäre auch die Weihnachtsgeschichte ohne die Schafherden oder das Bild vom Ochs und Esel im Stall? Aber dann haben in unserer Bibel Tiere vor allem als Opfertiere eine ganz wichtige Bedeutung. So auch hier in unserer Geschichte heute. Johannes, der Täufer, spricht von der Taube als Hinweis auf den Heiligen Geist und dem Lamm als Hinweis auf den Sohn Gottes, Jesus Christus. Es sind beides schon seit Abrahams Zeiten Opfertiere in Israel. Das heißt, sie spielen im Leben und im Glauben der Menschen damals eine ganz besondere und sehr große Rolle. Das Lamm wurde zum Passafest und anderen großen Festen geopfert. Die Taube dagegen war das Opfertier der armen Leute. Und so hören wir dann ja auch in der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, dass Maria und Josef im Tempel für ihren erstgeborenen Sohn Jesus Christus ein Opfer darbringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Diese beiden Tiere, Taube und Lamm, verwendet der Täufer Johannes nun, um seinen Zuhörern zu erklären, wer dieser Jesus von Nazareth eigentlich ist. Nun möchte ich Ihnen gerne das erklären. Es ist ein bisschen ein längerer Weg und ich hoffe, wir können diesen längeren Weg heute Morgen einmal miteinander gehen, denn es ist mir ein wirkliches Anliegen, das einmal in allen Einzelheiten Ihnen zu erklären. Zunächst das Lamm. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieses Wort, das zurückgeht auf den Propheten Jesaja, hat ja viele Künstler inspiriert und ist auch musikalisch in ganz vielen Bildern wiedergegeben worden. Und natürlich ist uns das Bild vom Lamm Gottes auch aus der Gottesdienstliturgie an einer ganz wichtigen Stelle, an einem ganz zentralen Punkt, nämlich beim Abendmahl bekannt, wo wir singen: Christe, du Lamm Gottes, erbarm dich unser und gib uns deinen Frieden. Wir beten im Abendmahl das Lamm Gottes an. Wie ist das Bild vom Lamm an dieser Stelle aber zu verstehen? Nun, ich denke, den Menschen damals war aus den vielfach miterlebten, sehr pompösen Opfergottesdiensten sofort und unmittelbar deutlich, was Johannes hier sagen will. Jesus ist ein ganz besonderes Opferlamm Gottes, das mit unseren Sünden beladen wird und dann geopfert wird und stirbt. Und auf diese Weise werden wir von der Last unserer Sünde befreit. Dieses Bild vom geschlachteten und blutenden Jesus als Opferlamm Gottes ist genau so oft, wie es gesungen und gemalt wurde, eben aber auch sehr deutlich missverstanden worden. Und zwar in der Weise missverstanden worden, als würde dieses Opfer vor Gott und für Gott getan. Also in der Weise, als ließe Gott sich seinen Sohn dort am Kreuz als Opfer für sich selbst schlachten und als Opfer für sich selbst darbringen, damit er uns sündigen Menschen einfach wieder gut sein kann. Gott erlässt sich sozusagen ein letztes, ein endgültiges Lamm schlachten, das künftig alle Opfer überflüssig macht. Er lässt sich seinen eigenen Sohn schlachten. Nun ist für unser aller Sünde genug getan, bezahlt, und wir können uns alle auf dieses Opferlamm berufen. Gott rechnet uns dieses Opfer gegen alle unsere Sünden auf und ist uns wieder gut. Liebe Schwestern und Brüder, was ich Ihnen gerade dargestellt habe, ist, man kann fast sagen, das Gegenteil von dem, was uns in dieser Geschichte und auch sonst in der Bibel über das Opferlamm Gottes gesagt wird. Damit wäre sozusagen das Bild vom Lamm Gottes buchstäblich auf den Kopf gestellt. Ich möchte Sie bitten, ein kleines Detail dieser Geschichte zu beachten. Es heißt hier ganz bewusst Lamm Gottes. Lamm Gottes. Es ist also das Lamm gemeint, das Gott selbst gehört. Es ist nicht ein Lamm, das uns Menschen gehört, die es dann vor Gott hinbringen und opfern. Nein, es ist das Lamm, das Gott gehört und das er selbst opfert. Wahrscheinlich haben es die Menschen damals aus ihrer lebendigen Opferpraxis einfach viel eher verstanden, als wir heute es können. Ein Opfer geschieht auch im Alten Testament niemals für Gott, sondern immer für den Menschen. Wir denken immer, dass wir für Gott ein Opfer bringen müssen. Das ist nicht so. Ein Sühnopfer ist nicht ein Geschehen für Gott, um bei ihm etwas zu bewirken, nämlich Gnade oder Güte. Nein, ein Opfer ist ein Geschehen für uns Menschen, um bei uns etwas zu bewirken, nämlich die Erneuerung unseres Lebens durch das Absterben unserer Sünde. Die Vorstellung ist, im Sterben des Lammes stirbt meine mit meiner Person ganz vital und lebendig verbundene Sünde ab. Das Lamm nimmt meine Sünde mit in seinen Tod und vernichtet sie damit endgültig. Sünde, das ist nämlich nicht einfach nur so ein moralisches Vergehen, so ein moralischer Fehltritt, sondern wirklich ein Stück meines Lebens, von dem ich mich nicht distanzieren kann. Es gehört zu meinem Leben dazu, wie meine Hand. Die Bibel vergleicht unsere Sünde einmal mit einer schlimmen Krankheit, die mein ganzes Leben prägt und irgendwann auch zu Tode bringt. Nun stellen Sie sich das einmal ganz bildlich vor. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Krankheit, vielleicht den Krebs oder den drohenden Herzinfarkt, die Diabetes, die Demenz. Stellen Sie vor, Sie könnten das auf ein Lamm übertragen und dieses Lamm stirbt dann Ihren drohenden Krankheitstod. Wenn dieser stellvertretende Tod des Lammes geschehen ist, wären Sie tatsächlich frei und geheilt von dieser tödlichen Krankheit. Genau das ist im Alten Testament mit unserer Krankheit der Sünde im Sühnopfer gemeint. Und genau das geschieht am Kreuz auf Golgatha im Blick auf unsere Sünde. Jesaja hat es einmal sehr schön genau so formuliert. Er sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Liebe Gemeinde, wenn ich Ihnen diesen irrigen Gedanken des Opfers für Gott irgendwie aus Ihren Köpfen herausschneiden könnte, ich würde es gerne tun. Ich glaube, wir alle haben das seit den Tagen unseres Kindergottesdienstes immer wieder verinnerlicht, dieses Opfern für Gott. Bitte vergessen Sie diesen Gedanken. Dass Opfer für Gott gebracht werden, das Opfern von Tieren war immer ein von Gott den Menschen gegebener, sichtbarer und spürbarer Weg, um wieder in die heile Gemeinschaft mit ihm zurückzufinden, indem die tödliche Sünde ganz real aus dem Weg geschafft wurde. Ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen mit den Sakramenten der Taufe und dem Abendmahl. Sie sind uns in die Hand gegebene heilige Handlungen, in denen Gott etwas an uns tut und nicht wir etwas an ihm tun. Im Abendmahl gibt er uns Gemeinschaft mit sich. In der Taufe macht er uns zu seinen Kindern. Gott tut da etwas an uns. Genauso war es bei den Opferfesten in Israel. Gott tut im Opfer etwas, was nur er tun kann. Er erneuert und heilt unser Leben. Er macht unser Leben heil. Also kein Opfer für Gott, sondern ein Opfer für uns. So verblutet Jesus am Kreuz nicht für Gott, sondern für uns. Es wäre schön, wenn wir das für immer behielten. Es ist das A und O unseres Glaubens, unsere Hoffnung. Natürlich beschäftigt mich auch die Frage, warum so und nicht anders? Warum hätte Gott nicht einfach ein ganz mächtiges Wort sprechen können und schwupp ist die Sünde weg? Warum macht er das so? Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich letztlich auch nicht beantworten kann. Aber dieser Weg, den Jesus da gegangen ist ans Kreuz von Golgatha, wird verständlich. Er wird auch erklärbar, wenn man den bis dahin von Gott im alten Bund gewährten Gnadenweg betrachtet. Das, was bis dahin in den Opferlämmern geschah, dieser Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist, um immer wieder die Gemeinschaft mit ihm zu erneuern und von Sünde zu befreien, findet in seinem Sohn Jesus Christus sozusagen die Vollendung. Nun vermittelt nicht mehr ein Tier die Gemeinschaft mit Gott durch das Wegsterben und Auslöschen von Sünde, sondern Gott selbst in seinem Sohn besiegt endgültig die tödliche Macht der Sünde ein für allemal. Wer Gemeinschaft mit Jesus Christus hat, der hat unverbrüchliche Gemeinschaft mit Gott und hat Teil am ewigen Leben Gottes ohne Wenn und Aber, denn dieser Jesus stirbt deine Trennung von Jesus Christ, von Gott. Die Gemeinschaft mit dem Opferlamm Gottes im lebendigen Glauben an Jesus Christus, er befreit gültig vom Todeszusammenhang deiner Sünde. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das einmal erkannt und begriffen haben, dass Gott am Kreuz auf Golgatha nicht für sich selbst ein blutiges Opfer inszeniert, sondern deine und meine Trennung von unserem Schöpfer, deine und meine Sünde aus der Welt und aus unserem Leben heraus stirbt und vernichtet, dann werden wir, glaube ich schon, das Kreuz als das erkennen, was es ist. Es ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu dir und mir. Es ist das wirksame Zeichen seines unabänderlichen Willens zur Gemeinschaft mit uns. Einer meiner neutestamentlichen Lehrer in Tübingen hat dieses Wort geprägt, das mir immer wieder vor Augen steht, wenn ich an das Kreuz denke. Er hat einmal gesagt, Ottfried Hofius, am Kreuz zeigt Gott sich von seiner schönsten Seite. Am Kreuz zeigt sich Gott uns von seiner schönsten Seite. Wir haben uns damals an diesem Satz natürlich gestört. Das ist doch nicht schön, das ist grausam, hässlich, widerwärtig, was dort geschieht. Und wir haben dann auch unseren Professor damals zur Rede gestellt und er hat uns erklärt, schauen Sie sich das Kreuz an, dann sehen Sie nicht die Grausamkeit Gottes, sondern die Grausamkeit und Hässlichkeit eines sündigen Lebens. Dann sehen Sie Gewalt, dann sehen Sie Mobbing, dann sehen Sie Lüge, dann sehen Sie Eifersucht, Hass, Egoismus, dann sehen Sie zügellose Gier, dann sehen Sie Krieg und KZ und was es noch alles an grausamer Wirklichkeit unseres Lebens gibt. Das sehen Sie dort. Dann sehen Sie einen Menschen, der genau daran leidet, davon gequält und verzweifelt zugrunde geht. Und die überwältigende Schönheit Gottes in diesem grausamen Geschehen ist, dass Gott sich davon nicht abwendet. Dass Gott diese Grausamkeit unseres Lebens vielmehr zu seiner eigenen Sache macht. Dass Gott im Himmel das alles nicht einfach egal ist, sondern Gott wendet sich dem mit der ganzen Macht und der ganzen Stärke und Liebe zu und überwindet es. Gibt es für einen im Todeskampf liegenden Menschen etwas Schöneres als das Heil und der Friede seines Lebens? Genau das zeigt uns das Kreuz. Jesus beschafft dir und mir am Kreuz ein neues, ein heiles Leben. Der Apostel Paulus sagt es einmal in kaum zu überbietender Deutlichkeit so: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort vom Kreuz, von der Versöhnung durch Jesus Christus. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, denn damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Darauf kommt es tatsächlich an. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst es euch gefallen, was Gott da für euch getan hat. Lehnt es nicht ab, ärgert euch nicht darüber. Geht nicht gleichgültig am Kreuz vorbei und zweifelt nicht daran. Es ist Gottes wunderschönes Geschenk an dein Leben. Es gehört dir. Nichts und niemand wird dich mehr von Gott trennen können. Das Kreuz und die Auferstehung sind stärker. Wie kann ich das denn alles nun endlich einmal so kapieren, dass es mein Leben tatsächlich tröstet und erfüllt, dass es mein Herz gewiss macht in all der Not meines Lebens? Lassen Sie uns abschließend noch einen kurzen Blick auf das zweite Opfertier in dieser Geschichte werfen, die Taube. Was der Evangelist Johannes hier mit seinen Worten erzählt, haben die anderen drei Evangelisten auch alle erzählt. Wir haben es in der Schriftlesung von Matthäus gehört, aber genauso auch Lukas und Markus erzählen genau diese Geschichte. Gottes Geist in Form einer Taube setzte sich auf Jesus nieder und seine Stimme wurde hörbar mit den Worten: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir brauchen uns bei diesem fantastischen Geschehen nicht lange aufzuhalten. Zwei Elemente sind in allen vier Berichten genau gleich. Gottes Geist kommt in Form einer Taube und dieses Zeugnis von Jesus, das ist mein Sohn. Vielleicht haben Sie es am Anfang, den Wochenspruch noch im Ohr, wo es heißt, welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Und das ist ein sehr guter Kommentar zu dieser Geschichte. Was ein Kind Gottes ist, ist äußerlich überhaupt nicht zu erkennen. Man kann es Ihnen und mir überhaupt nicht ansehen, dass wir Kinder Gottes sind. Denn auch die Kinder Gottes leiden, wie alle anderen Menschen dieser Welt auch, an den Folgen der Sünde und der Schuld, an jeder Entstellung des Lebens auf dieser Welt. Ja, man muss es noch deutlicher sagen, ob du ein Kind Gottes bist, das kannst du sogar selbst nicht einfach so wissen. Dieses Wissen darum, ob du ein Kind Gottes bist, das kann dir nur der Heilige Geist Gottes geben. Oder noch anders gesagt, dass du gewiss wirst und dass dein Herz fest wird in dem deutlichen Wissen, im Namen Jesu gehöre ich zu Gott, sein Blut am Kreuz hat auch mich zu seinem Kind gemacht. Gott hat tatsächlich mich heute hier im Sinn, hat mein Leben heute und in diesen Tagen vor Augen, wenn Jesus diesen Weg an das Kreuz geht und wenn er am Ostermorgen aufersteht und ein neues Leben an den Tag bringt. Dieses Wissen kann dir nur der Geist Gottes geben. Deshalb nennen wir dieses Wissen auch Glaube. Glaube ist ein Wissen, das von Gott kommt und auf dieses Wissen vertraut. Liebe Gemeinde, und nun müssten Sie eigentlich im Johannesevangelium einfach die ganze Geschichte weiterlesen. Da wird erzählt, wie Johannes zwei Männern sagt, das ist das Lamm Gottes für uns. Die beiden folgen angesteckt durch diese Worte Jesus nach. Und erzählen es nun ihrerseits immer wieder weiter. Das ist Gottes Lamm für dich. Und so finden sich die ersten Jünger Jesu zusammen, die mit Jesus gehen und Schritt für Schritt dieses Wissen von Gott, diesen Glauben lernen und in ihr Leben umsetzen. Jesus ist der Sohn Gottes, dein und mein Bruder, das Lamm Gottes für dich. Es ist eine Geschichte der Wirksamkeit des Geistes Gottes, der dort wirkt, wo Jesus verkündigt wird, als das Lamm Gottes für dich, das uns die Gemeinschaft mit Gott zurückbringt. Ich möchte Sie deshalb einladen, sich immer wieder das Wort von Gottes Versöhnung mit Ihnen und dieser Welt anzuhören. Es ist der Weg, wie Gottes Geist uns ein Wissen schenkt, das niemand sonst uns geben kann und das uns im Leben und Sterben erfüllen kann. Du bist durch das Blut Jesu, dem Lamm Gottes, ein Kind des Vaters im Himmel und wirst auf ewig zu ihm gehören. Keine Sünde dieser Welt wird das mehr hindern können. Kein Irrweg deines Lebens wird dich jemals daran vorbeiführen und kein Schicksal wird dich jemals dem noch einmal entreißen. Weil das so ist, sind wir eingeladen, Jesu Worte nicht nur zu hören, sondern auch danach zu leben. Gottes Geist wird sich dadurch förmlich breit machen in deinem Leben und in der Gemeinschaft mit Gott wirst du wachsen, wonach wir uns ja sehnen. Ja, in deinem Leben werden dadurch Früchte entstehen, nach denen wir uns alle sehnen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Gottes Lamm hat uns diesen Weg eröffnet, auf dem Gottes Geist unserem Leben diese wunderschönen Früchte schenken wird. Schon jetzt und dann einmal erst recht, wenn die Welt, wenn die ganze Welt dem Lamm Gottes die Ehre erweisen wird in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.